Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 417.
Deutschlandfunk. Dossier.
Das hat sich in der Tat in der Friedensgesellschaft Bundesrepublik Deutschland zum Glück ja so entwickelt, dass das Schild aus meiner Kindheit im Bus nur für Kriegsversehrte, das ist heute nicht mehr da.
Aber die Versehrten sind wieder da.
Krieg im Frieden. Bundeswehrsoldaten nach dem Auslandseinsatz. Ein Feature von Johanna Schelljem.
Ich selbst bin ja Jahrgang 1954 und seit 1972 in der Bundeswehr. Und ich bin da in die Bundeswehr hineingeraten als Wehrpflichtiger und bin als Grundwehrdienstleistender W18 bei den Heeresfliegern angefangen und habe dann in relativ kurzer Zeit mein Musikstudium innerlich aufgegeben, weil ich festgestellt habe, es hat einen eigenen Geist, es hat den Flair der Kameradschaft, es hat die sportliche Herausforderung. Es ist ein interessanter Beruf, man schaut über den Tellerrand hinaus. Und das hat mich damals begeistert. Aber es war alles noch unter der Prämisse, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Wenn man mir prophezeit hätte, 1972 oder 1974, als ich Leutnant war, du wirst mal der Kommandeur eines deutschen Kontingents in Afghanistan sein, den hätte ich für verrückt erklärt.
Brigadegeneral Christoph Munzlinger war 2006 Kommandeur des 10. deutschen Kontingentes der ISAF, der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan.
Da gab es noch keine Auslandseinsätze. Der Feind kam aus Osten, wir haben tapfer diese Grenze verteidigt und ansonsten viel Sport getrieben.
Heike Groß, Jahrgang 1960, heuerte beim Sanitätsdienst der Bundeswehr 1987 als Ärztin an. Sie war Zeitsoldatin. Als sie 2001 der entscheidende Anruf erreichte, trug sie schon wieder zivil.
Ja, man sagte mir, man würde gute Notärzte brauchen. Man habe vor, nach Afghanistan zu gehen. Wir telefonierten hier im Herbst 2001. Da war überhaupt noch kein Einsatz, hatte dort begonnen. Und es sollte, so hat er mir gesagt, ein humanitärer Einsatz werden. Ich würde auch nicht sehr lange dort sein, vielleicht 2-3 Monate. Ich habe das dann mit meinen Kindern besprochen und wir fanden alle, dass humanitäre Arbeit für eine Ärztin durchaus angemessen ist. Und so haben wir dann beschlossen, dass wir dieses Angebot annehmen.
Ich wollte einen Beruf, mit dem ich in allererster Linie Geld verdienen kann. Ich wollte einen Beruf, der mich geistig und körperlich fordert. Und ich wollte einen Beruf, wo ich im Ausland arbeiten kann. Das waren meine Wünsche.
Katrin S., die ihren vollen Namen lieber nicht nennen will, kam 2002 zur Bundeswehr, als sich die Truppengattungen jenseits von Musikchor und Sanitätsdienst für Frauen geöffnet hatten. Katrin war 19 Jahre alt.
2004 ging ich dann das erste Mal nach Afghanistan, damals in den Standort Kunduz. Es gab sehr viele Dinge, die mich verstört haben in Afghanistan, die ich erlebt habe. Dinge, wo ich der Meinung bin, dass die mein Gehirn bis heute nicht richtig einsortieren kann. Beispielsweise habe ich in Kabul am Kabul River beobachtet, wie dort Organhandel betrieben wurde. Und sah dann halt eben in dem Beutel Leber, Niere, Dinge, die ich auch identifizieren konnte als solche. Oder wie beispielsweise auch Kinder angeboten worden sind von ihren Eltern im Tausch gegen was zu essen oder im Tausch gegen Tiere. Ich habe dieses Land, das Lager, nie als sicher begriffen. Ich habe dieses Anspannungsgefühl nach Deutschland mitgenommen.
Also der Tod begegnete mir relativ schnell im Einsatz.
Die Geschichte des Elitesoldaten Robert Settler-Zeck-Müller begann nicht in Afghanistan, sondern bei dem Einsatz davor, im Kosovo.
Ich weiß, es war ein Mann in einem Auto, der mit mehreren Messerstichen im Gesicht auch und am ganzen Körper dort im Auto lag und wir auf unserer Patrouille an ihm vorbeigefahren sind.
Er hatte das Soldatenglück, sagt Robert Settler-Zeck-Müller, aus dem Kosovo heil herauszukommen und denkt dabei an die körperlichen Schäden, die manche Kameraden davon getragen haben. Roberts bester Kamerad war ein Tier, Idor, sein Diensthund. Ihm verdankt er, dass er Afghanistan überlebte. Am 6. März 2002 überlebte der Fallschirmjäger, Einzelkämpfer und Sicherheitshundeführer Robert Sedlacek-Müller im Camp Warehouse in Kabul den Versuch, einen alten russischen Gefechtskopf zu entschärfen.
Und ich kam dann auch zu diesem Sprengloch. Lanzer stand auf einmal neben mir und wir guckten beide dorthin. Und ich sah noch einen weiteren dänischen Kameraden, das war eine deutsch-dänische Entschärfung. Und ich guckte Lanze an, wir standen direkt nebeneinander und guckten halt da drauf und wir waren wirklich nur 1-2 Meter von dem Gefechtskopf weg. Lass uns gehen. Und in dem Augenblick, wo wir uns eingedreht haben, explodierte es. Also es gab einen riesen Rums. Ich merkte, ich war in einem Feuerball und irgendwas schleuderte gegen mich und ich schleuderte dann durch die Grube und krachte dann auf den Boden. Und ich kam dann zu mir, hörte dumpfe Schreie. Und der erste Gedanke war, wo ist denn jetzt mein Buddy, mein bester Freund Lanzer, der doch eben gerade noch neben mir gestanden hat. Und tastete am Boden und hatte auf einmal einen abgerissenen Arm in der Hand. Und dann, also Mist, jetzt hat er seinen Arm verloren. Und ich habe dann im Kopf gehabt, wie sieht er jetzt aus oder was, wie muss ich mich verhalten gleich, wenn ich jetzt auf ihn treffe. Und habe diesen abgerissenen Arm weggelegt und habe weitergesucht und sah dann im Augenwinkel diese Treibladung, die noch nicht hochgegangen sind. Und ich hatte richtig Panik, dass wenn das jetzt auch noch explodiert, dann bin ich jetzt auch tot. Und ich wollte eigentlich gerade aufstehen und raus aus dieser Grube und stolperte dann über einen Körper und und sah in dieses Gesicht, in dieses verbrannte Gesicht. Das war ja mein Buddy. Hab den halt hochgerissen und angeschrien, weg, 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 raus, raus. Am nächsten Morgen sind wir dann ausgeflogen worden. Es war dann so, dass das Lanzer zu mir kam. Damals rauchte ich noch und wir haben jetzt erstmal eine geraucht, abseits des Flugfeldes. Und Lanzer war etwas für mich abwesend. Ich konnte das nicht verstehen, warum er so in sich war. Ich war einfach nur froh, überlebt zu haben und dachte nur, Mensch, jetzt haben wir endlich mal Krieg erlebt oder irgendwie so. Aber nein, Lanzer war völlig, völlig anders auf einmal und das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Ja, wir sind erstmal in die Transall eingestiegen, in einen Bundeswehrflieger, der uns dann nach Usbekistan gebracht hat. Dort wartete dann der Medivac sozusagen. Und dort sah ich auch zum ersten Mal die Kameraden, die im künstlichen Koma lagen. Mein Gruppenführer, der in den Verbrennungen auch lag, den sah ich dann auch nochmal wieder. Und irgendwann sind wir in Köln-Wahn dann gelandet. Und es hieß, wir dürfen nicht aussteigen aus dem Flugzeug, weil der Verteidigungsminister uns persönlich begrüßen möchte. Und so lange hätten wir dann zu warten. Ich weiß, dass im hinteren Teil ein dänischer Kamerad, notoperiert wurde, immer noch während des ganzen Fluges. Und bis heute wissen wir nicht, ob dieser Kamerad überlebt hat. Keiner kann uns diese Frage beantworten. Das ist eine Frage, die wahrscheinlich mein ganzes Leben, mich und auch Lanzer noch beschäftigen wird. Irgendwann öffnete sich dann die Tür und auf einmal stand der Verteidigungsminister vor uns, Herr Rudolf Scharping. Er schüttelte mir die Hand und versprach mir schnelle und unbürokratische Hilfe. Ja, auf die warte ich bis heute noch.
Ein Jahr nach Roberts Unglück, am 7. Juni 2003, fuhr in Kabul ein Einheimischer mit 500 Kilo Sprengstoff an Bord seines Taxis in einen Mannschaftsbus der Bundeswehr. 4 Soldaten starben, 29 wurden schwer verletzt. Die Ärztin Heike Groß sollte helfen und fühlte sich hilflos.
Das empfanden wir als den Beginn einer riesengroßen Bedrohung, ein Anschlag, der mit Absicht wohl überlegt gegen uns gerichtet war, mit der Absicht, uns, die wir dort waren, um zu helfen, zu töten. Da ist die Grenze verschwommen. Die Werte, die wir vorher hatten oder die ich dachte zu haben, waren verschwunden und ich war voller Hass und Wut und Zorn und Rachsucht. Also ich hätte es begrüßt, wenn wir uns hätten rächen dürfen. Es ist für mich verschwommen, die Grenze zwischen den Guten und den Bösen auf der anderen Seite. Es wurde für mich überhaupt zum ersten Mal deutlich, dass es eine andere Seite überhaupt gibt. Jetzt waren es die anderen und wir. Die anderen waren für uns alle gleich geworden. Bei jedem Afghanen, der uns begegnete, haben wir überlegt, warst du auch dabei? Warst du daran beteiligt, meine Kameraden umzubringen? Wirst du morgen versuchen, mich umzubringen? Bei jedem Einzelnen. Und wir hatten vorher ja durchaus Freundschaften geschlossen mit Putzkräften, die bei uns im Lager täglich mit uns gesprochen und gelacht und gescherzt haben, mit den Händlern, die im Lager ihre kleinen Stände aufgebaut hatten und uns kleine Dinge verkauft haben. Das war auf einmal alles vorbei. Ich wollte niemanden von ihnen sehen und konnte überhaupt nicht mehr differenzieren. Ich bin aus diesem Fahrzeug ausgestiegen und konnte überhaupt nicht fassen, was ich da sah. Es hat einen Moment gedauert, bis in mein Bewusstsein eingedrungen ist, dass hier tatsächlich etwas ganz Schreckliches passiert ist und dass es sich um lauter deutsche Soldaten handelt, die da verletzt überall umeinander, durcheinander laufen, schreien, um Hilfe bitten und teilweise auch ja, tot am Boden liegen und teilweise auch in, ja, man kann es gar nicht anders sagen, in Teilen. Wir haben natürlich zunächst die Lebenden versorgt, die Schwerstkranken zuerst und ins Lazarett transportiert, dann die leichter Verletzten und am Schluss unsere gefallenen Kameraden in das Lager zurückbegleitet. Und ganz am Schluss wurde uns auch klar, dass wir auch die Leichenteile des Attentäters nicht einfach auf der Straße liegen lassen können. Keiner wollte die aufheben. Wir haben es dann getan mit Handschuhen und spitzen Fingern. Nicht sehr würdevoll haben wir sie aufgehoben, in einen Sack fallen lassen und mit ins Lager genommen. Und als wir dann ins Lager zurückkehrten, war dort eine ganz große Betroffenheit zu spüren, eine ganz merkwürdige Stimmung. Alles war sehr still, alles war verhalten, alle waren ruhig. Die, die nichts zu tun hatten, die keine Arbeit hatten, saßen still in der Ecke und starrten vor sich auf den Boden. Und natürlich sind ganz viele dieser jungen Männer durch das ganze Lager gelaufen auf der Suche nach ihren Kameraden. Dieser Bus war voll und er war auf dem Weg zum Flughafen, um die Soldaten nach Hause zu bringen. Deren Einsatz von 6 Monaten war zu Ende und die waren auf dem Weg nach Hause, als das passiert ist. Und jeder hat jetzt seinen Kamerad gesucht und seinen Freund, den der neben ihm im Bus gesessen hat. Und jeder hat die Hoffnung gehabt und jeder hat, glaube ich, gebetet, lass ihn bitte noch am Leben sein, bitte lass ihn in einem der anderen Lager sein. Und so trafen wir dann, meine Kollegin und ich, auch diesen einen jungen Mann, der sich einfach nicht beruhigen lassen wollte, selber leicht verletzt war, aber sich auch gar nicht behandeln lassen wollte. Er hat gesagt, ich muss Andreas suchen, ich muss Andreas suchen, wo ist Andreas? Also der junge Mann bei uns im Lager suchte nach Andreas und meine Kollegin und ich hatten ja zuvor die Verstorbenen betreut und die Erkennungsmarken gesehen und abgebrochen. Wir wussten, dass dieser Name auf einer dieser Münzen stand. Und jetzt wussten wir nicht, wie wir ihm das sagen sollten. Man kann nicht hingehen und sagen, Andreas ist tot. Also wir haben wirklich um Worte gerungen und dann haben wir gesagt, du brauchst nicht mehr zu suchen.
Ein schöner Tag zum Sterben nannte Heike Groß ihren Bericht als Bundeswehrärztin in Afghanistan. Am Ende dieses Sommertags 2003 stand sie vor ihrem General.
Ich hatte zu ihm gesagt, Herr General, ich übergebe Ihnen die Erkennungsmarken unserer gefallenen Kameraden. Ich hatte mit Absicht dieses Wort gewählt, ganz spontan, weil ich es so empfunden hatte. Und ich vermeinte bei ihm zu verspüren, dass er auch sehr erschrocken war, sehr betroffen war, auch selbst nicht damit gerechnet hat, dass unter seinem Kommando so etwas passieren könnte und dass er die gleiche Hilflosigkeit empfand wie wir auch. Jeder, der unmittelbar beteiligt war, wurde ausgeflogen. Wer mittelbar beteiligt war, so wie Sanität, Sicherungskräfte, Feldjäger, Militärpolizei, hätte ausfliegen können, wenn er denn gewollt hätte. Soweit ich mich erinnere, wurde auch jeder einzeln gefragt. Aber da zu sagen, ich will nach Hause gehen, das wäre ja einem Eingeständnis der Schwäche gleichgekommen, das hat niemand getan. Alle haben gesagt, natürlich bleiben wir hier und natürlich machen wir weiter.
Ich war in diesem Einsatz zunehmend sehr empfindlich, sehr gereizt. Ich war sehr dünnhäutig, also ich habe mich sehr oft gestritten dort auch mit meinen Kollegen vor Ort. Ich hatte das Gefühl, mir wird es irgendwie alles zu viel und ich will am liebsten irgendwie raus, also raus aus diesem Land, aus dieser Situation. Und ich hatte wirklich große Ängste da. Ja, und ich habe auch kaum noch geschlafen, eben weil ich immer die Angst hatte, wenn du einschläfst, wachst du vielleicht am nächsten Morgen nicht mehr wieder auf.
Bis zum Jahr 2002, dem Jahr, in dem Katrin S. dem Tod in Afghanistan begegnete, verzeichnete die Bundeswehr keinen einzigen Soldaten mit posttraumatischem Belastungssyndrom. Für 2003 wurden 30 PTBS-Fälle erfasst.
Die PTBS ist eine Erkrankung, sie ist eine Verwundung der Seele, die entstehen kann durch ein traumatisches Ereignis oder durch eine dauernde Überlastung. Was das Schlimme daran ist, es ist wie gesagt eine Krankheit, die nicht nur den Einzelnen betrifft, sondern sein soziales Umfeld.
Heike Groß, Oberstabsärztin, Kommandantin der Medivac, der Sanitätskompanie, zuständig für den medizinischen Transport, isolierte sich nicht. Sie erfüllte ihre Pflicht, absolvierte weitere Einsätze in Afghanistan. Danach ging sie mit den jüngsten 3 ihrer 5 Kinder nach Neuseeland. Dort erst versagten ihre Nerven. Im Februar 2008.
5 oder 6 Jahre nach diesem sehr belastenden Einsatz für mich in Kabul.
Also die ärztliche Versorgung, gerade das, was im Krankenhaus in Koblenz, im Zentralkrankenhaus der Bundeswehr passierte, das war wirklich sehr gut und auch schnell. Und ich denke auch bis zu einem bestimmten Teil erfolgreich, nämlich dass man uns künstliche Trommelfälle eingesetzt hat. Man hat unsere Wunden versorgt, durch die Geschosse auch. Das ist wirklich sehr, sehr, das Medizinische ist sehr gut gelaufen. Man hat dann relativ schnell eine posttraumatische Belastungsstörung bei mir diagnostiziert. Ich verstand das erstmal überhaupt nicht. Das stand für mich nur auf dem Papier, dass ich eine psychische Erkrankung habe. Abends, nachts kamen die Albträume, kamen die Schlafstörungen.
Ich habe gelernt, mit dem Leben sehr viel bewusster auch umzugehen, die Momente auch bewusster wahrzunehmen, weil ich das Gefühl habe, viel stärker, seitdem ich dort war, dass das Leben irgendwo endlich ist.
Dass ich überlebt habe, das wollte ich spüren. Jeden Tag so zu leben, als wenn es der letzte wäre. Und das war auf einmal meine Vorstellung von dem Rest meines Lebens. Ich hatte Stress in den Diskotheken, ich hatte Stress in meiner Familie.
Die Schlafprobleme, die ich mitgebracht habe, haben dann natürlich auch meine Arbeitsleistung sehr stark beeinträchtigt. Dann im Dienst in Deutschland bei der Bundeswehr haben dann auch zu Konflikten am Arbeitsplatz wiederum geführt, weil meine Vorgesetzten sich das nicht erklären konnten. Warum ist sie denn jetzt so? Früher war das doch ganz normal, ganz normale Mitarbeiterin und jetzt läuft da irgendwie was falsch.
Katrin und Robert haben sehr unterschiedliche Erfahrungen in Afghanistan gemacht. Die Symptome der beiden jungen Veteranen ähneln sich.
Also bei mir läuft halt sehr viel über Gerüche. Und es ist beispielsweise so, wenn ich im Fernsehen einen Bericht sehe, der irgendwo aus dem Dritte Weltland kommt, kann auch Afrika sein, wo die Menschen anders aussehen, aber wo die Zustände ähnlich sind, habe ich sofort immer den Kabul-Geruch, nenne ich das immer, in der Nase, der halt ganz prägnant ist. Und ich behaupte auch, dass keiner, der je in Kabul war, diesen Geruch je vergessen wird. Es ist ein sehr unangenehmer Geruch, der sich aus Abgasen, aus Fäkalien zusammensetzt. Dann teilweise auch Leichengeruch. Das ist ein Geruchsmix, den ich dann sofort in der Nase habe.
Ihr Geruchssinn wurde Katrin S. zum Verhängnis, als sie nach ihrem Auslandseinsatz 2012 begann, Zahnmedizin zu studieren. Ein Studium, das die Bundeswehr ihren Zeitsoldaten zur Wiedereingliederung in das Zivilleben bezahlt.
Im Rahmen dieses Studiums gehört halt eben auch das Sezieren mit dazu von Menschen. Und Das war für mich ganz furchtbar, weil in dem Moment, wo dieser Sack aufging, also diese Leiche war in einem Sack verpackt, auf einer Trage, hatte ich sofort wieder diesen Angreifer aus Kabul vor Augen, den ich da zerfetzt habe, liegen sehen in diesem Gebäude, wo ich damals hingefahren bin zur Berichterstattung. Und in diesem anatomischen Lehrsaal war dann auch sofort dieser Kabul-Geruch in meiner Erinnerung, obwohl er auch dort nicht sein konnte. Als wir dann die ersten Schnitte gemacht haben, wo es dann also auch an den Brustkorb öffnen und so weiter ging, da war dann bei mir vorbei, da konnte ich es dann einfach auch nicht weitermachen und musste das Studium dann abbrechen, weil ich einfach ständig diese Erinnerungen wieder hatte, ständig diese Bilder vor Augen hatte. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch ganz intensive, schlimmste Albträume gehabt.
Für die Zeitsoldatin Katrin S. war die Berufsausbildung erst einmal vorbei. Sie bemühte sich um einen Behandlungstermin in dem Bundeswehrkrankenhaus, in dem sie nach ihrer Rückkehr schon einmal therapiert worden war. Bis Robert Settlerzeck-Müller realisierte, dass er sich allein nicht helfen kann, dauerte es mehrere Jahre.
Also ich war dann sogar noch zweimal in Afghanistan, 2003 nochmal mit einer Truppenpsychologin in Afghanistan und 2005 dann auch nochmal wieder im Einsatz in Afghanistan.
Jetzt ist es so, jetzt haben wir ja September 2014, dass ich seit wenigen Tagen bei der Stadt Frankfurt am Main beschäftigt bin. Ich bin nicht mehr bei der Bundeswehr und gehöre jetzt auch einem zivilen Krankenkassensystem an. Ich habe nach wie vor auch Termine, die ich wahrnehme beim Psychologen. Beispielsweise bearbeiten wir jetzt halt solche Dinge wie gehe ich mit solchen Situationen um, wenn ich aus Einsätzen was erzähle und mein Gegenüber reagiert völlig unverständlich und will das gar nicht hören.
Für mich war auch Suizid ein Thema, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich fahre jetzt gegen einen Brückenpfeiler, ich setze dem Ganzen ein Ende. Soldaten, die ab dem 1.12.2002 verwundet werden oder wurden, denen wird geholfen. Allen anderen Soldaten, denen wird nicht geholfen. Und das konnte ich nicht verstehen.
Am 21. Dezember 2002 hatte der Absturz eines Militärhubschraubers bei Kabul aufgrund eines technischen Defekts 7 Soldaten und Unteroffiziere das Leben gekostet.
Und da konnte man sich im Bundestag, als dieses Soldatenversorgungsgesetz verabschiedet wurde, daran konnte man sich erinnern. Mensch, denen müssen wir helfen. Weil dieses Gesetz ist ja erst 2007 rückwirkend auf den 1.12. verabschiedet worden. Und die wortwörtliche Aussage einer Bundestagsabgeordneten war, sorry, wir haben euch vergessen. Es gab keinen, der sich an euch erinnerte. Uns traumatisierte und verletzte vom 6. März 2002.
Mit vielen Interviews, Fernsehauftritten und seinem Buch Soldatenglück erkämpfte Settlerzeck-Müller 2011 eine Ausweitung der Geltungszeit des Soldatenversorgungsgesetzes durch den Bundestag.
Die ISAF-Mission in Afghanistan endet in diesem Jahr. Die NATO plant jedoch für 2015 die Entsendung von 10.000 Männern und Frauen, die den Aufbau afghanischer Sicherheitskräfte absichern sollen. An dieser Mission Resolute Support sollen 800 Deutsche beteiligt werden.
Krieg im Frieden. Bundeswehrsoldaten nach dem Auslandseinsatz. Sie hörten ein Feature von Johanan Scherljem. Es sprachen Volker Risch, Silvia Göldl und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Daniel Dietmann und Kiwi Hornung. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Die Wende in der DDR vor 25 Jahren. Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, dann gehen wir.
Insgesamt sind über 200.000 DDR-Bürger in die Bundesrepublik übergesiedelt, noch bevor die Mauer fällt.
Früher sind die sich aus dem Weg gegangen, weil die sich geistig nicht so besonders nahe stehen. Die intellektuelle Bürgerbewegung ist ja mehr ideell eingestellt, hat vielleicht auch damals noch sozialistische Ideale oder sowas gehabt. Und die anderen wollten eigentlich nur ein besseres Leben.
Friedrich Schorlemer, Theologe und wortgewandter Bürgerrechtler, will den Spruch schon im Dezember 1989 auf einer Leipziger Montagsdemonstration gesehen haben.
Jedenfalls meine Erinnerung so. Und Sie wissen,
Erinnerung täuscht, denn ich kann nicht mehr sagen, wann, an welchem Tag genau oder so. Kann da auch sein, dass es erst im Januar gezeigt wurde. Aber richtig ist, dass nach dem 9. November änderten sich die Demonstrationen, vor allem die Ziele der Demonstrationen, wie ich finde, auf eine fatale Weise. Nämlich, alles richtete sich jetzt nicht mehr darauf, die Selbstbefreiung voranzubringen und Strukturen der Demokratie aufzubauen, sondern möglichst schnell deutsche Einheit zu erreichen, D-Mark besitzen, Ende der Demütigung mit der Ostmark, die nirgendwo kompatibel war. Man wollte auch nicht mehr, wenn man zur Großtante in den Westen fuhr, 50 D-Mark kriegen und ansonsten dann seinen Verwandten auf der Tasche liegen.
Klar scheint, dass das Plakat Ende Januar im Eichsfeld im Nordwesten Thüringens aufgetaucht ist. Friedrich Kaufhold, Gründer einer christlichen Oppositionsbewegung.
Also in meiner Erinnerung zuerst aufgetaucht an dem 15. Januar bei der Demonstration hier in Dingelstädt und den Aufruf zu einer Demonstration in diesem Sinn hat der Herr Willibald Böck, der später Innenminister in Thüringen wurde, der zur CDU Ost gehörte und Bürgermeister in Bernrode war, getan. Leider haben die Politiker eigentlich die Realitäten nicht so genommen, dass man aus dieser Situation vielleicht auch in Deutschland noch bessere Verhältnisse geschaffen hätte. Das ist ihnen nicht gelungen, sondern es ist über machtpolitische Fragen weitergegangen.
In Bonn spielt eine entscheidende Rolle. Horst Teltschik, Kohls Vizekanzleramtschef. Der Publizist Otto Köhler.
Teltschik nahm die Idee, wenn wir nicht mit der D-Mark in die DDR kommen, kommen die zu uns, am 6.2. in sein gedrucktes Tagebuch auf. Unsere Überlegung, wenn wir nicht wollen, dass sie zur D-Mark kommen, müssen wir ihnen die D-Mark bringen. Das war am 6.2. Drei Tage später, am 9. Februar 1990, sagte er, die DDR wird in wenigen Tagen völlig zahlungsunfähig sein.
Doch woher kam dieses Plakat? Leipziger Montagsdemonstration, 12. Februar 1990.
Und da fiel mir etwas auf. Dieses Transparent hängt nicht an Latten, wie man sie in der DDR, dem Mängelstaat, immerhin doch noch überall bekam, sondern an Bambusstöcken. Und das war der DDR, die ja nicht mal Bananen für ihre Einwohner hatte, doch etwas ungewöhnlich.
Na jedenfalls war ich auch noch damals dagegen, weil absehbar war, dass mit der harten D-Mark auch harte Zeiten auf unsere Wirtschaft DDR kommen würden.
Von DDR spricht kaum noch einer. Wenn von ihrem Land die Rede ist, dann heißt es Mittel- oder Ostdeutschland. Nachdem die Sowjetunion den Weg zur Einheit freigegeben hat, fordern sie rasche Entscheidungen, gesamtdeutsche Wahlen noch in diesem Jahr. Die Wirtschafts- und Währungsunion soll unverzüglich in die Wege geleitet werden.
Und diese Bambusstöcke tauchten auch auf in Dresden, als Helmut Kohl seine berühmte Kundgebung schon sehr früh, das war im Dezember, hielt. Da waren viele schwarz-rot-goldene Fahnen an Bambusstöcken befestigt. Später erfuhr ich, dass aus Bonn, aus der Propagandazentrale der CDU, Wagen gekommen waren, die Fahnen mit eben diesen Stöcken anlieferten.
Die erste freie Volkskammerwahl in der DDR wird vom 6. Mai auf den 18. März 1990 vorgezogen. Die Sozialdemokraten der DDR galten bis zuletzt als Favoriten.
Das gab in Leipzig. Das war während des Wahlkampfs dann im März ein Transparent, ein großes Transparent. Helmut Kohl hat es in seinen Erinnerungen abgebildet, das Foto. Ein großes Transparent. das eine derartige Beleidigung der Ostdeutschen war. Aber die haben es nicht gemerkt. Auf dem stand: Helmut, nimm uns an die Hand, zeig uns den Weg ins Wirtschaftswunderland. Dass sie die Ostdeutschen so etwas fabriziert hätten, ist nicht glaublich. Dass sie es hingenommen haben, ist natürlich sehr, sehr schlimm. Aber es war natürlich aus Bonn gekommen.
Die Wahl am 18. März gewinnt die Allianz für Deutschland unter Federführung der Ost-CDU. Am 18. Mai unterzeichnen die Wirtschaftsminister der beiden deutschen Staaten den Vertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Friedrich Schorlemmer.
Helmut Kohl hat politisch, was ihn selbst anlangt, klug gehandelt. Und Helmut Kohl hat die Wahl am 2. Dezember 1990 schon vorausgewonnen, nämlich in der Wahl am 18. März 1990, als klar war, wenn ihr CDU wählt, dann kommt die deutsche Einheit. Und natürlich mit der D-Mark. Die deutsche Einheit mit der D-Mark oder die D-Mark plus deutsche Einheit. Und er versprach die D-Mark auch unter Bedingungen, vor denen die Ökonomen gewarnt hatten.
Die Folgen des ersten Staatsvertrages: ein vorübergehender Boom im Westen und ein beispielloser Stellenabbau im Osten.
Wir hätten einen längeren Weg in unserem Land zu uns selbst finden sollen. Was wir aber hatten, war die komplette Übernahme.
Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, dann gehen wir. Thilo Schmidt dokumentierte die Geschichte eines deutschen Rufes.